Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und du dir Zeit nimmst, bewusst über deine Rolle im Unternehmen nachzudenken. Nicht nur funktional, sondern wirklich kritisch und reflektierend. Denn genau darum geht es in meinem Podcast, dir Denkanstöße zu geben, dich zu ermutigen, mit klarem Blick auf dich, dein Umfeld und deinen Einfluss im Unternehmen zu schauen. In meiner Podcast-Reihe Business Snack High Performance Talks spreche ich mit Menschen, die Organisationen gestalten und Verantwortung tragen. HR-Verantwortliche, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Mitglieder von Vorständen. Sie alle arbeiten täglich an der Nahtstelle zwischen Kultur, Struktur und wirtschaftlichem Erfolg. Unsere Gespräche zeigen, wie High Performance nicht nur ein Ziel, sondern ein Weg sein kann. Messbar, menschlich und tragfähig. Du hörst von echten Herausforderungen, mutigen Entscheidungen und bewährten Strategien, die im Alltag tatsächlich funktionieren. Heute freue ich mich sehr, Herrn Gregor Kremsmüller bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Er führt die Kremsmüller-Gruppe mit Hauptsitz in Steinhaus bei Wels und rund 1700 Mitarbeitenden an 9 Standorten in Österreich und in Europa. Die Gruppe ist Experte im Industrieanlagenbau mit Schwerpunkten im Rohrleitungs- und Anlagenbau, Apparate- und Behälterbau, in der Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik und in der Telekommunikationstechnik. Seit seinem Einstieg ins Familienunternehmen treibt Gregor Kremsmüller als geschäftsführender Gesellschafter die Weiterentwicklung von Qualität, Sicherheit und Kundennähe konsequent voran. Immer mit starkem Fokus auf die Menschen im Projektgeschäft. Genau deshalb sieht die Gruppe ihre Identität als Premium-Anbieter, der auf die Menschen setzt. Exzellenz im Handwerk, verlässliche Prozesse und Safety First sind die Basis, auf der Termin- und Qualitätsziele im harten Anlagenbaualltag erreicht werden. Genau über diese Verbindung aus Spitzenleistung, Teamkultur und Verantwortung in einer industriellen Umgebung möchten wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Herr Kremsmüller. Danke für die Zeit.
Ja, auch von mir herzlich willkommen und danke für das Gespräch, Frau Beekhuis. Freue mich schon auf den Austausch.
Ja. Wir führen ja diesen Podcast immer so, dass wir uns anschauen, was sind die Ähnlichkeiten von den Organisationen und haben immer ähnliche Fragen an den 8 Säulen. Ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, weil wir das beraten seit 20 Jahren. Was sind die High-Performance-Faktoren im 21. Jahrhundert? Und durch das Gespräch kriegen wir einfach Einblick auch, wie es wirklich tatsächlich läuft in den Organisationen. Eine der ersten Fragen ist immer, was bedeutet High-Performance-Culture konkret für Sie? Wie definieren Sie den Begriff auch?
Also dieser Begriff ist ja eine Entwicklung, die aus Ihrem Umfeld kommt. Mhm. Und Sie haben ja auch ein Buch dazu geschrieben. Ich kann das ja nur mal so interpretieren, wie ich das beschreiben würde. Also bei uns sehe ich darin, mit den begrenzten Ressourcen ein Maximum leisten zu können und trotzdem die Mitarbeiter dabei noch hoch motiviert bleiben zu lassen.
Mhm. Der Mensch ist im Mittelpunkt auch. Wie sehen Sie die Rolle der Führungskraft bei Ihnen in der Organisation zum Thema Performance, High Performance Culture?
Naja, wir haben ein Führungsleitbild entwickelt, weil das richtige Führen von Mitarbeitern schon ein Schlüsselfaktor ist in einem People-Business. Mhm. Und für mich ist es wichtig, dass dieses Führungsleitbild wirklich auch konsequent befolgt wird. Wir sind gerade erst dabei, das flächendeckend auszurollen, aber das ist die Anforderung, das Zielbild, auf das wir hinarbeiten.
Ja. Und ist es so, dass wenn Sie jetzt Führungsleitbild nennen, dass Sie das dann überprüfen anhand der Mitarbeiterbefragung dann auch später?
Ja, das machen wir schon. Also ganz, ganz wichtig ist es, dass das, was im Führungsleitbild drinnen steht, wirklich von jedem gleich verstanden wird. Mhm. Es ist wichtig, dass jeder dieselbe Definition von Verantwortung hat, die denselben Umgang mit Fehlerkultur hat, da einen einheitlichen Umgang zu finden mit diesen Themen, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich überprüfen wir das auch mit Befragungen. Auch da sind wir gerade dabei, das zu professionalisieren und in einer Regelmäßigkeit zu hinterfragen, ob unsere Führungskräfte nach diesen Prinzipien auch tatsächlich agieren.
Mhm. Und wie garantieren Sie das Verständnis? Das würde mich noch interessieren, dass die Führungskräfte ja Verständnis dafür haben, dass jeder das Gleiche unter Verantwortung oder Fehlerkultur versteht.
Naja, das ist, letztendlich muss man für alle Gruppen an Führungskräften, es gibt ja unterschiedlichste Gruppen, es gibt die Bereichsleiter mit umfangreicher Ergebnisverantwortung, es gibt die Projektleiter mit Projektverantwortung, es gibt Servicebereichsleiter, die internen Dienstleister sind, und es gibt die extrem wichtige Gruppe der Baustellenführungskräfte, der Bauleiter, die wirklich vor Ort sind. Und letztendlich braucht jede Gruppe eine maßgeschneiderte Maßnahme, um die Führungsfähigkeiten auch wirklich effizient weiterzuentwickeln. Mhm. Es gibt kein Rezept, das funktioniert vom Bereichsleiter bis zum Obermonteur. Mhm. Und diese maßgeschneiderten Konzepte zur Führungskräfteentwicklung zu entwickeln, ist da der Schlüssel.
Okay.
Das ist aber keine einfache Wissenschaft.
Nein, das ist, wir machen das ja selber auch und wissen, dass das, aber das Maßgeschneiderte ist eine Erkenntnis, die nicht viele Organisationen haben, weil man glaubt, Führung ist immer gleich, aber auf Baustellen, ich weiß ja aus Erfahrung, ich bin ja Technikerin für Heizung, Lüftung, Sanitär ursprünglich, das ist ganz was anderes als ein Team zu führen, die nur im Büro sind. Ja, das ist eine ganz andere Methodik, die man hat, oder ob man jetzt Distance Leadership hat, weil man über mehrere Regionen etwas ein Team führen muss. Welche Unternehmenswerte sehen Sie als entscheidend für eine High-Performance-Culture aus Ihrer Sicht?
Also wir haben ja in einem relativ aufwendigen Prozess unsere Unternehmenswerte definiert und sind auch jetzt dabei, dass wir in mehreren Maßnahmen die ausrollen und den Mitarbeitern näher bringen. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, eigentlich sind alle entscheidend für High-Performance-Kultur. Also das fängt einmal an mit dem Wert Verantwortung. Das ist ganz, ganz wichtig auf der Baustelle, dass man Verantwortung übernimmt für die Tätigkeiten, dass auch Klarheit herrscht, über was ich Verantwortung übernehme. Dann der Wert Vertrauen. Ja, es kann nur funktionieren, wenn ich meinen Mitarbeitern tatsächlich das Vertrauen entgegenbringe, dass sie das auch tun können. Die Leidenschaft, die ist dann vor allem entscheidend, wenn es wirklich wenn es wirklich außergewöhnliche Dinge sind, die zu bewältigen sind. Große Gebrechen bei einem Kunden, die quasi über Nacht beseitigt werden müssen, oder besondere Herausforderungen. Also wenn man das schafft, dann weckt es dann eine Leidenschaft, und das bedeutet dann auch, dass wir es geschafft haben, dass man ein Maximum leisten kann mit begrenzten Ressourcen und die Mitarbeiter sind trotzdem noch motiviert bleiben. Also da spielt Leidenschaft eine große Rolle. Mhm. Und Wertschätzung in solchen Situationen, die einen Projekterfolg zu feiern. Also da ist Wertschätzung natürlich schon ganz, ganz wichtig. Und Nachhaltigkeit, ja, diese Dinge sollen keine Eintagsfliegen bleiben, sondern diese Leistung, die soll auch wirklich über viele, viele Jahre bei unseren Kunden gebracht werden können. Darum spielt Nachhaltigkeit auch eine große Rolle. Mhm. Und schon haben wir festgestellt, dass in allen unseren Werten tatsächlich drinnen steckt, dass diese Leistungskultur sich da widerspiegelt.
Mhm. Der Business Snack aus der Praxis.
Wir gehen die 8 Säulen einfach durch und schauen uns an, wie Sie das leben. Ja, es ist immer wichtig zu wissen auch, wie es bei Krems Müller funktioniert und ob das auch dem entspricht, wie andere Organisationen das machen. Eine der 8 Säulen ist Ergebnisorientiertheit. Welche Rolle spielt Ergebnisklarheit in Ihrer täglichen Führungsarbeit? Wie messen Sie persönlich Erfolg jenseits der klassischen KPIs? Ja, es gibt ja diese KPIs, die man sich regelmäßig anschaut, in Quartalsmeeting oder Monatsmeeting. Aber wie messen Sie auch Erfolg der Menschlichkeit, wie Führung auch stattfindet?
Mhm. Es ist schon überaus wichtig, dass sich unsere Bereichsleiter in den Zahlen auskennen. Ja, das ist essentiell und ist nicht selbstverständlich. Das ist tatsächlich ein Prozess, der jetzt mehrere Jahre gedauert hat. Das Entscheidende ist es, aber dass sie auf einheitliche Art und Weise mit Zahlen umgehen. Also Zahlen sind tatsächlich nicht unbedingt meine Stärke, ich bin eher mehr bei strategischen Themen, aber wenn ich bei den regelmäßigen Meetings mit unterschiedlichen PowerPoints oder einer absurden Menge an Daten und Fakten konfrontiert werde, dann leiten meistens die Alarmglocken. Also in einem guten, einheitlichen, effizienten Umgang mit Ergebnissen komme ich eigentlich mit wenigen Worten aus. Ja. Aber die sollten sehr gut überlegt sein, über welche Dinge spricht man, wenn man über Ergebnis spricht. Und wir sollten in jedem Bereich jede Zahl gleich interpretieren. Mhm. Das ist so das Wichtigste zum Thema Ergebnisorientiertheit.
Mhm. Und diese Menschlichkeit, wie messen Sie das? Also, dass die Menschen miteinander gut können oder die Werte auch durch die Umfragen, die sie machen werden oder auch schon machen?
Es wird gemessen in den Umfragen. Mhm. Ja, es wird gemessen, es ist tatsächlich eine ganz konkrete Frage, werden die Werte gelebt im Bereich? Und da kommen durchaus sehr unterschiedliche Ergebnisse raus. Und wenn diese Ergebnisse vom Unternehmensmittel deutlich abweichen, ja, dann natürlich gibt es ein konkretes Gespräch darüber, was die Hintergründe sind, warum dieser Faktor offensichtlich noch Luft nach oben hat.
Mhm. Entwicklungsfähigkeit und Mindset ist eine Säule. Was bedeutet für Sie ein wachstumsorientiertes Mindset? Man nennt es auch so schön Growth Mindsets. Und wie leben Sie das in Ihrer Rolle? Und welche Rolle spielt Lernen für Sie oder für die Organisation auch, sowohl im individuellen als auch im organisatorischen Kontext?
Also Wachstum hängt sehr stark damit zusammen, die Chancen zu erkennen, die sich bei unseren Kunden bieten und dabei auch gerne mal über den Tellerrand rauszuschauen. Aber ganz wichtig ist, dass man das immer auch unterscheiden kann von Hirngespinstern, die nicht zu uns passen. Mhm. Also diese Chancen erkennen, das sollte schon basieren auf den eigenen Stärken. Und da ist auch wichtig, dass man die eigenen Stärken des Unternehmens, der Mannschaft kennt, um sehen zu können, okay, auf diesen Stärken könnte jetzt diese Chance ein interessantes Pflänzchen sein.
Okay, Hirngespinst habe ich schon lange nicht mehr gehört, den Ausdruck, aber es ist nicht auf Basis von Daten, Fakten oder auch fundamentalen Erfahrungen, oder?
Naja, also mit dieser Unterschiedlichkeit an Branchen, mit der wir regelmäßig konfrontiert sind, ist man auch mit einer unglaublichen Menge an Ideen oft konfrontiert, das Unternehmen noch machen könnte und noch machen könnte und noch machen könnte. Wir haben diese Zeiten tatsächlich schon hinter uns gebracht. Ja. Es hat einmal eine Zeit gegeben, da haben wir wirklich einmal alles ausprobiert, was verlockend geklungen hat und was irgendwie auch nur annähernd zu unserer Tätigkeit gepasst hat. Vieles davon hat sich einfach als Hirngespinst rausgestellt. Mhm. Ja. Passt nicht wirklich zu uns, weil wir auch nicht ganz genau gewusst haben, was unsere Stärken wirklich sind.
Mhm. Welche Rolle spielt Lernen für Sie in der Organisation?
Eine riesengroße, weil nach unserer Definition begleiten wir unsere Kunden bei den Transformationen, die die Wirtschaft dann als Rahmenbedingung stellt. Mhm. Ja, das ist vielleicht falsch ausgedrückt. Also unsere Kunden gehen durch eine sehr vielschichtige Transformation in diesen Jahren. Ja? Mhm. Und diese Transformation, die stellt sich möglicherweise jedes Jahr ein bisschen anders dar. Mhm. Und die Einflussfaktoren haben sich noch nie so schnell geändert wie in diesen Zeiten. Also geopolitische Einflussfaktoren, die vor einem Jahr noch nicht da waren, sind jetzt plötzlich einmal alles überschattend. Mhm. Ja? Und das beeinflusst natürlich die Art und Weise, wie bei unseren Kunden Entscheidungen getroffen werden von Jahr zu Jahr. Und mit dem zu lernen, sich mit dem auseinanderzusetzen, ist schon sehr wichtig. Mhm. Also diese Transformation verstehen, ist schon eine Erwartungshaltung, die ich an unsere Bereichsleiter habe. Und da gibt es jedes Jahr viel zu lernen.
Ja. haben wir uns auch vor dem Podcast sehr gut unterhalten, wie sich gerade der Markt entwickelt. Verantwortung und strategisches Denken. Wie gelingt es Ihnen, operative Exzellenz des täglichen Lebens mit strategischem Denken zu verbinden? Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind eher im strategischen Bereich, aber so, wie brechen Sie das auch runter mit Ihren Bereichsleitungen? Was sind aus Ihrer Sicht die größten Hebel, um Verantwortung im Team wirklich zu stärken?
Ja. Ist wirklich schwierig. Das Kochen im eigenen Soft ist halt wirklich ein alt so menschlicher Wesenszug. Aber im eigenen Soft sind trotzdem jedes Jahr wichtige Dinge zu erledigen. Tagesaktuelle operative Themen gehören trotzdem gelöst. Aber aus dieser Situation eine Hubschrauberperspektive einnehmen, ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ist für alle sehr schwierig. Also da findet man nur den richtigen Zugang dazu, wie man diese Tagesthemen mit den langfristigen Themen in Einklang bringt. Ist nicht einfach.
Ja. Ja. Macht ihr sowas, wo ihr so einen Blick macht, immer wieder so diese Helikopterposition oder Hubschrauberposition, wo ihr drüber schaut?
Schon, ja, machen wir. Trotzdem muss jeder Bereich seine eigene Antwort für den eigenen Fachbereich finden, den er aus dieser Hubschrauberperspektive mitnimmt. Und das Übersetzen für den eigenen Bereich, was bedeuten diese geopolitischen Rahmenbedingungen, die jetzt gerade viele von unseren Kunden trotzdem treffen, was bedeutet es für meinen Bereich jetzt wirklich konkret? Das zu abstrahieren, ist keine einfache Übung.
Mhm. Ja. Sehen wir gerade als Unternehmens-, also als Führungswert oder Leitbild auch Verantwortung am Anfang erwähnt. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Hebel bei Ihnen, damit Teams Verantwortung übernehmen oder gestärkt sind auch?
Der Business Snack, To-Dos.
Ja, wie vorher schon gesagt, Vertrauen ist ein ganz wichtiger Hebel dazu. Aber damit Vertrauen und Verantwortung wirklich funktioniert, ist, glaube ich, ein absoluter Knackpunkt die Klarheit in der Kommunikation. Die lässt oft zu wünschen über und es gibt Konflikte und nur ganz selten erkennen die Menschen, dass die Klarheit in dem Gesagten zuvor oft das Problem ist.
Merken Sie dann Unterschied? Ich bin ja aus der Technik auch, aber ich habe gerade so ein technisches Unternehmen letzte Woche gehabt, wo die Expertinnen, also es waren hauptsächlich Männer, Experten zusammengestanden sind und glaubt haben, sie reden viel, aber die haben fast keine Worte verwendet, sie haben sie angeschaut. Und das kenne ich aus meiner Technikerzeit auch noch und erlebe ich auch immer wieder bei Experten und Expertinnen. Merken Sie das auch in der Organisation, weil der nächste Punkt wäre Kommunikation und Informationsfluss, dass es hier da manchmal hapert auch, wenn es sehr Experten- und Expertinnenlastig ist, wo man über die Profession auch sehr stark agiert?
Ja, also ich denke, womit oft so sehr, sehr technisch geprägte Menschen ein Problem haben, ist eine einfache Lösung für etwas zu finden. Das ist oft wirklich eine Schwierigkeit. Man ist in der komplexen, im komplexen Alltag des Geschäftes, der Projekte so sehr verankert, dass man die einfache Lösung gar nicht mehr erkennt, wenn sie vor einem ist. Und man probiert irgendwie schon fast künstlich die Dinge komplexer zu machen, als sie sein müssten. Ja. Der Blick für die schlanke, einfache Lösung fehlt, ja.
Ja, das ist, wenn zu viele Köche an einem Brei rühren, entsteht nicht was Besseres. Wie schaffen Sie es in Zeiten der Informationsflut, weil wir bei einem Bereich Kommunikation sind und Klarheit und Orientierung in der Kommunikation zu sichern, gerade in der Geschäftsführung?
Naja, wir nutzen da mehrere Werkzeuge, sowohl analog, digital als auch persönlich in der Unternehmenskommunikation und die müssen gut aufeinander abgestimmt sein, ja, dass sie sich ergänzen, dass sie auf das Kommunikationsbedürfnis der Zielgruppe Rücksicht nehmen und dass sie auch niederschwellig zugänglich sind. Ganz ein schwieriges Thema, wenn man in diesem Baustellenbusiness ist und der Anspruch sein sollte, dass wir jeden Mitarbeiter erreichen können. Aber in der Abstimmung analog, digital, persönlich kann das dann schon funktionieren.
Und digital, haben alle Monteure oder Leute auf der Baustelle ein Pad oder Handy oder wie läuft das bei euch?
Nein, das wäre unrealistisch, muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt natürlich eine Menge Mitarbeiter, die ein digitales Endgerät haben. Ja. Ob sie dann gleichzeitig auch bereit sind, jedes Tool zu nutzen, was man auf dem Firmengerät ihnen anbietet, ist ein anderes Thema. Mhm. Das ist nämlich gar nicht gesagt. Ja. Und es gibt natürlich dann trotzdem eine Menge Leute, die haben kein Firmenhandy. Ja. Mhm. Und die möchte ich aber trotzdem erreichen.
Ja. Und das passiert dann analog?
Das muss dann auf andere Art und Weise passieren oder es passiert mit ihren privaten Geräten, aber da muss man wirklich viel Hirnschmalz reinstecken, wie das funktionieren kann.
Mhm. Ja. Mhm. Gibt es Kommunikationsrituale bei Ihnen in der Organisation oder Prinzipien, die für Sie, die sich bewährt haben einfach, gerade in den analogen, digitalen oder auch?
Also das wirklich am besten funktionierende ist trotzdem das persönliche Gespräch. Mhm. Und das idealerweise sehr gut geplant oder in einem richtigen Rahmen gesetzt, sodass die Mitarbeiter, die teilnehmen an so einem Gespräch, ganz genau kennen, was kann man, wie sind da die Spielregeln, welche Fragen kann man stellen, was ist die Erwartungshaltung. Und da gibt es, ob es jetzt eine Gesprächsrunde beim Abendessen nach einem Baustellenbesuch mit dem Baustellenpersonal ist oder nach einer Führungskräfteausbildung im Wirtshaus einen Kaminabend machen. Mhm. Ja. Ein Erfolgsfaktor ist immer der Faktor Wirtshaus. Da funktionieren Gespräche definitiv besser.
Ist wahrscheinlich auch bundeslandabhängig jeweils, aber
Ma, das glaube ich nicht.
Das Afterbier immer, also Afterworkbier funktioniert immer, ja, mit der Kommunikation.
Afterworkbier ist was definitiv immer funktioniert, aber auch diese Gesprächsrunden in den Abend in ein Wirtshaus zu verlagern, das ist schon gescheit. Ja.
Sicher.
Was man braucht für diese Gespräche, ist ein gewisses Grad der Vertrautheit. Und das passiert dort leichter als wie in einem Seminarraum.
Mhm. Sehe ich genauso. Ich sage ja, man braucht eigentlich gar kein Teambuilding mehr. Man braucht nur Leute, die sich zusammenstellen beim Bier oder beim Wein oder beim Soft genauso und sie miteinander unterhalten. Und dann ist schon vieles erledigt, weil da kann man Dinge mal ansprechen, die uns sonst stören. Weil im Seminarraum ist es geführt, in einer Teambuilding ist es geführt und da ist es frei. Ja, und da spricht man dann einmal über Themen, gerade wenn man mal auch getrunken hat oder Bier getrunken hat, wo man sich mal traut, was anzusprechen. Ja.
Also das institutionalisierte und willkommene und erlaubte Bier nach vier ist total okay.
Ja.
Ja, ist total okay, solange es nicht ausufert und Blödsinn passiert, ist es meiner Meinung nach eine sehr sinnvolle Einrichtung, die Kultur fördern kann.
Mhm. Werte und Umsetzungskraft. Über Werte haben wir eh schon sehr viel geredet. Da sind Sie voll dabei. Wie sorgen Sie dafür, dass Umsetzungskraft nicht nur ein Anspruch bleibt, sondern wirklich spürbar ist? Also über die Wirksamkeit auch der Leistung, die getätigt wird.
Der Business Snack. Jetzt mal ehrlich.
Naja, also für mich persönlich ist die Führungsarbeit, die Führungskräfte im Unternehmen leisten müssen, basiert auf drei Säulen. Das sind die Mitarbeiter, die Arbeit, die geleistet wird, das Geld, das überbleibt.
Mhm.
Ja. Und wenn dieses Dreibein, dieses Gleichgewicht aus irgendeinem Grund ins Wanken kommt, weil einer oder mehrere Beine vernachlässigt werden, und auf welche Art und Weise könnten die vernachlässigt werden? Also was ich schon möchte, ist, dass diese Dinge funktionieren, weil sie auf einer intelligenten Vorgangsweise basieren. Also auch wenn ich jetzt, wenn jetzt eine Abteilung sehr gut verdient, ja, ein überragend gutes Projekt hat und sie wissen aber nicht genau, warum das so gut ausgegangen ist, dann habe ich damit genauso ein Problem, wie wenn es schlecht ausgeht.
Mhm.
Ja, also das positive Scoren auf diesen drei Säulen muss auf Intelligenz beruhen, ja, und nicht auf Zufall. Und das Zweite ist einfach eine Ernsthaftigkeit. Also gerade wenn es jetzt um die Arbeit mit Mitarbeitern geht, wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine schlechte Kultur in der Abteilung habe oder wenn ich die Arbeitssicherheit etwas vernachlässige, wenn ich einfach keine Ernsthaftigkeit an den Tag lege. Oder ich habe keine Ernsthaftigkeit, was die Ergebniszahlen betrifft. Oder keine Ernsthaftigkeit, was Qualität betrifft und tue das ab und sage, naja, okay, der Kunde hat zwar vielleicht eine Norm vorgeschrieben, aber das wird auch so halten, es fällt nicht schnell was zusammen. Ne? Sagt dann gleich mal wer. Also Ernsthaftigkeit muss schon gegeben sein bei uns, weil wir arbeiten fast immer in systemerhaltenden Betrieben, an Gewerken, die nicht in der Peripherie sind, sondern die wirklich immer im Kern der Anlage sind. Und ich sage unseren Mitarbeitern immer, also es gibt in der Sicherheitstechnik gibt es etwas, das heißt Last-Minute-Risk-Analysis. Das heißt, man muss kurz bevor man anfängt zu arbeiten, muss man sich noch einmal verinnerlichen, was kann denn alles passieren. Mhm. Und da sage ich zu den Leuten, geht es nicht einen Schritt zurück und überlegt es über die Gefahren, sondern geht es 3 Schritte zurück, schaut sich die Anlage an und denkt kurz drüber nach, was macht diese Anlage. Ja? Mhm. Und wie wichtig ist sie für unseren Kunden? Ist sie vielleicht sogar für die Versorgung des ganzen Landes wichtig? Ja? Weil das ist nicht selten der Fall. Und dann sage ich drauf, und dann geht sie wirklich mit der Ernsthaftigkeit an die Arbeit, die diese Anlage verdient. Ja? Also die Intelligenz und die Ernsthaftigkeit bei den Themen Menschen, Arbeit und Geld.
Beeindruckend, das ist immer so spannend, wenn man so unterschiedliche Unternehmen, jetzt komme ich ein bisschen weg von den 8 Säulen, aber wenn man so unterschiedliche Unternehmen beobachtet, es macht halt einen Unterschied, wenn man für was arbeitet, was eine ganze Versorgung von Österreich sein kann oder Menschen sein kann, als wenn man vielleicht einfach nur an etwas arbeitet, ich sage jetzt nochmal, nicht, dass das Unwichtige ist, aber ein Maler malt eine Wand an, ja, und das ist total wichtig für die Wohnung, aber es ist halt nicht für Versorgung wichtig für Tausende von Menschen, ja, und das ist schon spannend, wie man dann die Sichtweise drauf hat, ja, als Organisation auch, wie Sie das schildern, mit der Ernsthaftigkeit, ja.
Ja, also unsere Zielsetzung ist ja eindeutig, dass wir die bestqualifizierten Fachkräfte der Branche haben. Das ist nicht nur eine Zielsetzung, sondern das ist auch Feedback, was wir von unseren Kunden haben. Wir haben bei Kundenbefragungen in mehreren Kategorien die Rückmeldung bekommen, unterm Strich gesagt, ihr habt die besten Leute. Mhm. Und das ist in Wirklichkeit ein hohes Gut, was wir wirklich mit Beacht erhalten müssen. Ja? Und was jetzt auch keine einfache Aufgabe ist, du musst in den heutigen Zeiten mit der Demografie und mit dem Thema, was für Nachwuchs gibt es auf dem Arbeitsmarkt und wie entwickle ich jetzt meine Fachkräfte, wo kommen sie her? Ja, wir sind jetzt schon eine bunte Patchwork-Familie, das wird immer bunter werden. Und da müssen wir trotzdem immer weiterhin diesen Anspruch aufrechterhalten, dass wir die besten Leute der Branche haben. Mhm. Und das ist nicht einfach, ja, aber auch das ist etwas, wo unsere Führungskräfte mit Ernsthaftigkeit an diese Aufgabe gehen müssen.
Mhm. Ja, es kommt ja auch aus Ihrer Geschichte heraus, Gründungsgeschichte heraus, dass Sie halt auch Personal, eine der ersten waren, die Personal vermittelt haben, oder? Ich gelesen habe. Und Sie haben auch eine Schweißakademie, oder?
Ja, also ist tatsächlich so. Wir waren Branchenpionier im Personaldienstleistungssektor. Mhm. In den 60er Jahren haben wir diese Leistung schon angeboten. Wenn Anlagenbauunternehmen, die typischerweise damals noch eigene Mannschaften gehabt haben, wenn die in Spitzen ein Kapazitätsproblem gehabt haben, dann haben wir in Dienstleistung diese Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Haben wir schon sehr bald auf Industriequalifikationen spezialisiert. Und damals hat es aber den Personaldienstleister, so wie man es heute kennt, noch nicht so gut gegeben. Es war eine Marktlücke.
Ja, großartig.
Ja. Und die Schweißakademie, die ist entstanden aus der Erkenntnis, dass es die Qualifikationen, die wir brauchen für diese Herzstücke von Anlagen, dass es die am Arbeitskräftemarkt so nicht gibt und man die Entwicklung selbst in die Hand nehmen muss.
Das heißt, Sie sind auch ein bisschen eine Kaderschmiede für die Wirtschaft, also für die Industrie, wenn ich es richtig nehme, weil wenn Sie die Leute ausbilden, dann entwickeln Sie natürlich auch den Markt anders.
Sicher, freilich. Kaderschmiede ist schon das richtige Wort. Also vor allem, wenn ich an die Lehrlingsausbildung denke, da ist es extrem schwierig, weil das Mindset eines Jugendlichen sich im Laufe der Jahrzehnte massiv geändert hat. Und jetzt muss man denen klar machen, wir sind eine Kaderschmiede, weil wir arbeiten für Dinge, die wirklich wichtig sind. Mhm. Und da muss man dann mit den Eltern Gespräche drüber führen, dass vielleicht der Sohn oder die Tochter nicht immer mit Samthandschuhen angepackt wird. Und er hat gesagt, ja, aber das ist die Realität draußen. Es gibt oft Stresssituationen, die außergewöhnlich sein können und die Überraschungen bereithalten, wo ich mit Mut auch in so eine Situation reingehen muss. Mhm. Und dann kommt aber die Mutter von einem Lehrling und beschwert sich, weil er überraschenderweise einen Geschirrspüler einräumen hat müssen nach der Pause. Mhm. Blättert durchs Bundesgesetzblatt und sagt, das steht da nicht drin.
Okay.
Schwierige Zeiten.
Okay, herausfordernd, ja. Mhm. Habe ich so auch noch nicht gehört. Spannend. Könnte man wahrscheinlich noch stundenlänger plaudern und Bücher füllen davon. Balance und Ressourcen. Was bedeutet für Sie Fokus aufs Wesentliche und wie schaffen Sie Raum dafür im Alltag? Sie haben ja gesagt, Sie haben vieles ausprobiert. Ich habe auch gelesen in der sehr spannend, dass man das nämlich in der Unternehmensgeschichte niederschreibt. Konsolidierung. Jetzt passt es wieder zu dem, dass Sie vieles ausprobiert haben. Also Sie sind quasi schon geübt, in Dinge loszulassen. Ja? Mhm. Haben Sie eine persönliche Strategie, um unnötigen Ballast auch loszuwerden, wie in der Organisation oder auch mental?
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Naja, Fokus aufs Wesentliche. Ich glaube, und von unternehmensweit betrachtet ist es ganz wichtig, dass man wirklich erkennt, wie ich vorher schon gesagt habe, was ist ein Hirngespinst und wenn es eines ist, muss man sich davon trennen, ja. Das muss man loslassen können. Wir haben schwierige Zeiten gehabt und haben uns sehr stark konsolidiert auf im Wesentlichen die Dinge, die wir seit Unternehmensgründung beinahe schon machen oder zumindest jahrzehntelang machen. Wir haben uns in Wirklichkeit von vielen Flausen getrennt, die wir nur ein paar Jahre gemacht haben. Mhm. Und wenn ich jetzt auf Abläufe und Prozesse im Unternehmen gehe, also wenn es zu kompliziert ist, dann ist es noch nicht gut. Mhm. Ja. Das, wenn man als Unbeteiligter dann plötzlich sich anhört, wie eine Gruppe einen Prozess, einen Ablauf plant zu gestalten, und dann sagt man, dann denkt man sich da ständig dabei, das kann doch nicht sein, dass das so kompliziert sein muss, ja. Mhm. Dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch nicht fertig entwickelt.
Mhm. Mhm. Ja. Kompliziertheit ist quasi ein Merkmal für Sie, es noch einmal zu denken und einfacher zu denken.
Ja.
Um Ballast loszuwerden.
Ja, vor allem mit zu komplexen Prozessen und Abläufen sorgt man gleichzeitig für eine Menge Fragezeichen bei den Anwendern, die das dann leben müssen. Oder teilweise gibt es auch Leute, die dann absichtlich reinsticheln und sagen, ja, wie hast du denn das gemeint, Ja, nur um da einfach ein bisschen ärgerlich zu sein. Ja. Das gibt es durchaus. Ja. Also keinen Interpretationsspielraum lassen. Klarheit.
Das passt dann wieder zur klaren Kommunikation, ja, wie Sie schon erwähnt haben.
Klare Kommunikation braucht auch einen klaren Prozess.
Mhm. Ja, sehe ich auch so. Und es ist ich finde, die Herausforderung ist, in Organisationen einfacher zu denken. Komplex geht ja schneller mal, weil man kann ja vieles zuschütten, so wie Sie es schon gesagt haben. Aber die Einfachkeit, etwas runterzubrechen, so simpel wie möglich, dass es jeder versteht, ja, oder Prozesse auch simpler zu denken, ist eine große Challenge. Ja. Ja,
auf jeden Fall. Es gibt ja, ich weiß jetzt nicht auswendig, Sie wissen sicher, wer es war, also es gibt ja einen berühmten klassischen Schriftsteller, der hat einmal in einem Brief geschrieben, Entschuldigung, dass ich so viel geschrieben habe, aber ich hatte keine Zeit. Mhm. Wer war denn das?
Ich weiß es auch nicht.
Ich weiß jetzt nicht auswendig, aber da steckt was Wahres drinnen. Es gibt Leute, die schreiben seitenlange E-Mails.
Ja.
Ist quälend. In den allermeisten Fällen geht es in 3 Zeilen. Ja. Mhm. Aber sich wirklich kompakt und klar zu kommunizieren, ist etwas, was Zeit braucht, was Hirnschmalz braucht, um unmissverständlich auch zu sein.
Ja.
Wir haben eine Mitarbeiterzeitung, da ist das regelmäßig das Thema. Mhm. Ja, ich sage immer den Redakteurinnen, geht's von euch selbst aus. Ja? Und wenn ihr das lest als Nicht-Technikerin, ja, ihr wollt es ja trotzdem verstehen, mhm, und gleichzeitig könnt ihr aber nicht seitenlang erklären, was da jetzt diese ganzen Fachthemen bedeuten. Kompakt machen, ja, wirklich kompakt machen, das ist aber auch Kunst.
Totaler Kunst. Ich habe ja immer mögen die Sendung mit der Maus, die haben das sehr kompakt immer auf den Punkt gebracht, sehr komplexe Themen runtergebrochen für Kinder. Und ich sage immer, wenn es ein Kind versteht, dann versteht es jeder. Mhm. Ja, und meine Tochter ist immer ein Beispiel dafür, wenn ich ihr was erkläre, wie sie das Gesicht verdreht und dann, also die Augen verdreht, dann weiß ich schon, es ist zu lang und es ist zu komplex. Innovation und Fehlerkunst. Wie gestalten Sie ein Umfeld, in dem neue Ideen entstehen dürfen, auch wenn nicht alles sofort perfekt ist? Und was ist Ihr Zugang zum Thema Fehler? Weil Sie müssen quasi Hochsicherheit, Qualität liefern, Hochsicherheit bieten. Wie gehen Sie damit um in der Organisation? Das ist natürlich spannend in Ihrem Kontext.
Ja, sicher, weil man es auch im Kleinen kann einmal etwas nicht optimal passieren, ohne dass jetzt, muss nicht gleich die Welt untergehen. Mhm. Ja. Aber ich glaube, ganz wichtig ist da der Wertschätzung, nämlich wenn jemand richtig und transparent mit einem Fehler umgeht. Es ist ganz, ganz schlecht, wenn sich Leute fürchten, nachdem ihnen etwas passiert ist. Fürchten vor der Aufarbeitung, vor dem, was passieren könnte, was droht mir da damit. Am liebsten ist mir der aufzeigt und laut sagt, jetzt ist mir gerade was ganz was Blödes passiert. Es ist genau das und das und das und das passiert. Mein Ansatz dazu wäre der und der, einfach pragmatisch und nüchtern damit umgehen, mhm, und transparent und nicht verstecken. Und dann ist es wichtig, dass man solche Menschen auch spüren lässt, okay, das ist jetzt gut, dass du so hilfreich warst dabei. Wertschätzung. Ja? Mhm. Keiner sollte das Gefühl haben, dass er geprügelt wird, wenn er einen Fehler aufzeigt.
Ja. Okay, und Ideen, weil wir haben zuerst schon geredet, Ideen eigentlich viel ausprobiert. Wie gehen Sie jetzt mit Ideen um, wenn Kunden auch auf Sie zukommen oder auch intern Ideen gesammelt werden? Wird das kanalisiert eher?
Da ist ein intelligenter Prozess wirklich ganz wichtig, weil viele Ideen entstehen ja schnell mal. Mhm. Man muss das dann verdichten, dass man klar, dass man sicher geht, dass das eine Idee ist, die eine breitere Notwendigkeit hat. Mhm. Ja. Ist es etwas, was nur für eine einzelne Person Relevanz hat, oder ist es etwas, was wirklich im Unternehmen eine breite Relevanz hat? Dann geht man ganz anders mit der Idee um und dann braucht es eine professionelle Begleitung, dass die Idee in ein Projekt gegossen wird, ja, dass das begleitet wird, dass es einen Projektauftrag gibt, dass es klare Meilensteine hat. Weil die Person, die Idee hat, ist vielleicht jetzt nicht der beste Projektleiter, ja, oder hat für diese Idee neben dem Alltagsgeschäft gar keinen Kopf dafür, mhm, ja, aber der Mensch hat vielleicht trotzdem eine gute Idee gehabt.
Ja.
Also das in eine projekthafte Weiterentwicklung zu bringen und diese Ideen zu validieren, ob sie wirklich relevant sind im Unternehmen, ist ganz wichtig.
Ja. Zusammenarbeit und Erfolg. Was macht für Sie gute Zusammenarbeit aus, gerade in komplexen Organisationen? Sie haben ja mehrere Geschäftsfelder auch, mhm, und trotzdem wird es da Überschneidungen geben. Und wie gehen Sie mit Erfolgen um? Feiern Sie bewusst oder ist es eher weiter zum nächsten Thema? Ich habe draußen die Mitarbeiterzeitung gesehen oder diese Kremsler-Zeitung. Ja, da sind ja einige Feiern drinnen. Wie gehen Sie damit um in der Organisation?
Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
Naja, was macht gute Zusammenarbeit? Das ist die Qualität der Kommunikation intern. Wie geht man miteinander um? In einer guten Zusammenarbeit gibt es keine Gerüchteküche, mhm, beispielsweise. Da gibt man Gerüchten keine Chance. Ist auch eine klare Vorgabe in unserem Führungskräfteleitbild. Trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die haben einen Spaß mit sowas, ja. Aber da liegt es dann auch am Empfänger, dass er sagt, du, ich horche mir das jetzt nicht an. Mhm. Ich hole mir lieber die Originalaussagen und die Realität selbst ab. noch eine Ergänzung zu dem Thema, was macht eine gute Zusammenarbeit aus? Ich finde, ein Unternehmen in jeder Größenordnung darf sich anfühlen wie ein Familienbetrieb. Mhm. Das ist ganz wichtig und hat meiner Meinung nach keine Grenze in der Mitarbeiterzahl. Ja, das ist eher mehr eine Frage des Mindsets, wie man miteinander umgeht. Hat man jetzt einen familiären Umgang im Unternehmen, dann kann man das gerne auch so leben. Es gibt keinen, der einem zwingt, dass sich das Unternehmen anfühlen muss wie ein Konzern, nur weil man jetzt 1000 Mitarbeiter überschritten hat. Mhm. Also das ist schon etwas, was mir auch ganz wichtig ist und was ich probiere auch den Mitarbeitern zu transportieren, wenn ich mal auf einer Baustelle bin. Ja? Und denen klarzumachen, hey, wir sind alle Menschen, ja, und wir gehen alle wertschätzend miteinander um und ob der jetzt da eine Ebene drüber, drunter ist, sollte im Umgang miteinander niemals eine Rolle spielen. Mhm. Ja. Ja, und wie gehen wir um mit Erfolgen? Feiern Sie bewusst? Ja, definitiv. Wir machen das sehr gern. Wir haben im Unternehmen einen Foodtruck, den wir öfters einmal anheizen. Wir haben einen eigenen Foodtruck.
Sehr cool.
Das hat die Geschichte darin, weil mein Geschäftsführungskollege und ich, wir kochen beide gern. Mhm. Und wir kochen dann natürlich auch selbst drin.
Ja, wirklich? Und super.
Gerade vor ein paar Wochen in der Föst, mitten am Werksgelände drinnen, für die Projektmannschaft, haben wir aufgekocht, 100 Portionen ausgespeist innerhalb von 2 Stunden. Das ist durchaus anstrengend, wenn man das macht. Aber es ist, da kann man schon dieses Familienbetriebs-Flair sehr gut auch transportieren. Ja. Und es ist eine einzigartige Gelegenheit, wie man sowohl mit den Mitarbeitern als auch mit den Projektleuten vom Kunden ins Gespräch kommt. Mhm. Und wo wir noch ein bisschen arbeiten müssen dran ist, wir können nicht immer selber in der Kuchel drinnen stehen. Wir wollen, dass das unsere Führungskräfte auch selbst mehr nutzen und mehr die Kraft in so einer Projektabschlussfeier erkennen. Ja. Mhm. Aber ich glaube, die haben noch alle Angst vorm Kochen.
Ich habe eine Frage nur zusätzlich, weil ich ja immer mal die Unternehmen und die Geschichte anschaue. Und das fällt mir nur ein, sie haben einen hohen Anteil an Projekten, wo sie Menschen unterstützen. Ja, das ist egal, ob Menschen mit Behinderungen, unterschiedliche Arten, Lehrlingen, Projekte. Woher kommt das, dass man das so intensiv betreibt?
Naja, das ist diese Sozialprojekte machen wir jetzt schon seit über 20 Jahren und die Basis darin war, dass man als People-Business muss man was für Menschen machen. Mhm. Ja. Man muss als erfolgreiches People-Business muss man etwas für die Menschen in der Gesellschaft auch tun, was schwieriger ist. Ja. Und es gibt durchaus viele Organisationen, die so bei geregelten öffentlichen Förderungen durchfallen, weil die Idee der Organisation oft etwas zu innovativ ist, mhm, für typische öffentliche Förderungen. Ja. Und genau diese Geschichten, diese außergewöhnlichen Geschichten, die haben wir immer probiert zu finden und dann gezielt auch zu fördern. Mhm. Und seit ein paar Jahren haben wir ein ganz konkretes Motto über unsere Sozialprojekte gelegt, nämlich Menschen in die Arbeit bringen. Ja. Mhm. Menschen, die es nicht so einfach haben, dass sie in einen Arbeitsprozess kommen, das zu erleichtern. Und es gibt sehr unterschiedliche Gruppen, die aus unterschiedlichsten Gründen es schwer haben zu arbeiten. Da gibt es auch die Organisationen dahinter, die haben vielleicht nicht so die Öffentlichkeitswirkung wie die typischen Sozialorganisationen, aber da stecken oft dann trotzdem ganz außergewöhnliche, besondere Geschichten dahinter.
Mhm. Okay. Ja. Super Erklärung. Danke dafür, weil das ist sehr auffällig gewesen und auch diese, man kann eine Idee einreichen, man kann ein Projekt einreichen und kann dadurch auch mitwirken. Von extern ist meine Beobachtung gewesen, super. Wie sehen Sie High Performance in den nächsten Jahren? Auf was wird es ankommen in den Organisationen?
Ja, ich sehe große Herausforderungen. Es wird viel zu tun geben. Also ich denke, genau in unserem Umfeld unserer Kunden wird es gegen Ende des Jahrzehntes einen unglaublichen Aufholbedarf an Transformationsschritten geben, um den nächsten Step in der Strategie Richtung 2040, 50, Dekarbonisierung, CO2-Neutralität wirklich auch zu schaffen, wird sehr viel zu tun sein. Und da haben wir dann trotzdem mit immer weniger Nachwuchs zu kämpfen. Wir haben vorher schon über die Lehrlinge gesprochen. Wir haben durchaus eine Mischung aus demografischem und Mindset-Problem. Wir werden immer geforderter sein werden, unsere eigene Kaderschmiede aufzubauen. Aber auch die beste Kaderschmiede braucht Nachwuchs. Mhm. Ja. Und das ist die größte Herausforderung. Mhm. Drum, also mit begrenzten Ressourcen trotzdem ein Maximum zu leisten und das nicht nur aufgrund, weil wir einfach so viele Köpfe haben dafür, sondern vor allem auch, weil wir sehr gute, effiziente Prozesse im Unternehmen haben. Das wird schon Teil der Lösung sein.
Weil nur Teile von ihnen werden auch digitalisierbar sein, weil sie werden an den Maschinen arbeiten können, oder? Oder an den Projekten oder Anlagen.
Also jeder Handgriff, den wir tun, da machen wir genau einmal. Also es gibt bei uns keine wiederkehrenden Tätigkeiten, es gibt kein Produkt, das wir herstellen, es gibt keinen bestimmten Anlagentypus, den wir immer wieder replizieren. Das gibt's bei uns nicht. Mhm. Also wir begleiten ja typischerweise unsere Kunden bei der Realisierung von Anlagen schon auch mit eigener Muskelkraft und allem, aber die Technologie dahinter kommt typischerweise immer von einem Dritten und so gesehen ist kein Projekt wie das andere. Ja. Ja, also der Wiederholfaktor ist vernachlässigbar, das schränkt sehr viel im Sinne von, was kann man digitalisieren ein, ja, was kann man automatisieren, da gibt es viele Einschränkungen, wir machen uns natürlich viele Gedanken drüber, was mit den technischen Möglichkeiten heutzutage alles machbar wäre. Aber man wird dann trotzdem immer wieder mit der Realität konfrontiert. Wir machen Dinge oft wirklich nur einmal.
Ja.
Das kann man nie automatisieren.
Ja, weil das so immer wieder im Raum steht, Automatisierung hat irgendwo seine Grenzen. Ja, und in manchen Bereichen geht es, aber in manchen Bereichen eben nicht.
Das ist die Grenze ist einfach die Losgröße 1. Mhm. Ja, ich werde für eine Tätigkeit, die genau einmal stattfindet, keinen Programmierer suchen, der mir das programmiert, wenn es ein Mensch in 5 Sekunden erledigt hat. Also ich schließe das nicht aus, dass das eines Tages einmal tatsächlich auch möglich sein wird. Aber da vergeht schon noch einige Zeit.
Ja. Ja. Noch eine persönliche Frage. Was ist Ihr Business Snack für mehr High Performance im Alltag als Geschäftsführung?
Also ich habe mir über dieses Wort Business Snack wirklich in den Kopf zerbrochen, was damit gemeint sein sollte. Ich bin jetzt wirklich da beim Business Snack, der an einem anstrengenden Tag, wo sich das Mittagessen vielleicht nicht ausgeht, da gibt es wirklich eine Marktlücke dafür, weil ich möchte irgendwas haben, was jetzt nicht Nüsse, Knabbernosse oder Chips ist und es soll ja auch kein Schokoüberzug drüber sein und soll mal über den Tag retten. Ich kenne diesen Business Snack noch nicht, ja, aber ich glaube, er ist eine wirklich sehr lukrative Marktlücke.
Ja, es ist kein Proteinriegel oder so.
Nein, und es sollte kein Schoko drüber sein.
Ich sage ja immer, dieser Satz irritiert fast alle. Ja? Und ich finde, man muss in einem Interview oder in unserer Beratungsarbeit ist es immer wichtig, Klarheit, ja, Überraschungseffekt und Irritation. Warum? Weil es das Gehirn anstrengt, ja, weil es außerhalb der Komfortzone ist. Also auch wenn wir in Projekten agieren, gibt es immer einen Part, der ein bisschen irritiert, weil die Menschen dann oder was quasi eine Intervention ist, wo Menschen aus ihrer Komfortzone gehen. Und dieser Satz gehört dazu, weil jeder immer was anders interpretiert und jeder immer was anderes sieht. Das ist was meine ich damit? Routinen, die sich im Business bewährt haben, Essen, wirklich der Snack, aber auch Dinge, die man als Geschäftsführung jahrelang macht und wo man einfach merkt, da hole ich Energie heraus. Das bringt mir Energie und somit auch die Performance. Mhm. Ich danke danke Ihnen für das großartige Gespräch. Ja, das ist wie immer wunderbar, Einblicke zu kriegen in eine Organisation, ganz besonders in eine Organisation, die für Systemerhaltung zuständig ist. Danke Ihnen, Herr Kremsmüller, für das tolle Gespräch.
Dankeschön, ja, gerne. War ein interessanter Austausch.
Der Business Snack. Was ist zu tun?
Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann hör auch gern in die Podcast-Serie rein, in denen ich detailliert über die 8 Säulen spreche. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt, dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bquiz.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst dein Ergebnis bereits eine Minute später per Mail. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Du möchtest uns Feedback geben? Gerne via LinkedIn oder per E-Mail an office@bquiz.at. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.beekhuis.at.